wenn der Bundeskanzler in der einen Rede das eine und in der nächsten Rede das andere sagt. Stabilität beginnt natürlich gerade auch vor dem Themengebiet Investitionssicherheit mit einer gewissen geraden roten Linie. Und die ist mir in der Tat aktuell ein bisschen zu schief und krumm.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zum Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Dennis Schiponder, der Host der Show. Und wir haben ja schon vor 2 Wochen über Arbeit und Wirtschaft geredet mit PolitikerInnen. Diese Woche reden wir mit den Leuten, die davon betroffen sind. Und da dachte ich mir, lade ich so einen Unternehmer ein und den natürlichen Gegenspieler, jemanden aus einer Gewerkschaft. Ich habe heute hier 2 wunderbare Gäste mir wieder eingeladen. Und unser erster Gast ist Maike Schollenberger. Sie ist Landesbezirksleiterin von Verdi in Baden-Württemberg. Hallo, Maike, schön, dass du da bist.
Hi.
Und mein zweiter Gast ist Christoph Golbeck, Arbeitgeber aus Berlin, der ein Familienunternehmen im Automobilbereich führt. Er setzt sich für die Mobilitätswende ein und für verantwortungsbewusstes Unternehmertum auch in einem Verein. Da können wir später noch mal drüber reden. Hallo Christoph.
Hallo.
Es ist ein sogenanntes Superwahljahr. In Baden-Württemberg ist eine neue Regierung gebildet worden. Die AfD spielt sowohl im Osten als auch im Westen eine größere Rolle. Und auf Bundesebene steht die Bundesregierung unter Friedrich Merz unter besonderem Druck. Wir wollen heute darüber reden, wie diese Entwicklung auf Arbeit, Löhne, Arbeitsbedingungen, Standortklima, Wirtschaft, wie das alles zusammenwirkt. Und wir schauen natürlich auch ein bisschen in den Osten und in den Westen. Als erstes, Maike, schön, dass du da bist. Und ich will erstmal ein bisschen diese Ost-West-Perspektive aufmachen. Die Gewerkschaften haben ja auch in der Wendezeit und danach eine Rolle gespielt, auch wenn wir 2 ja Postwendekinder sind. Kannst du denn ein bisschen skizzieren, welche Rolle die Gewerkschaften in der Wendezeit so hatten oder auch danach?
Genau, ja, ich bin Jahrgang 1919. Das heißt, all das, was mit der Wende passiert ist, habe ich tatsächlich jetzt auch im gewerkschaftlichen Kontext nur aus Erzählungen erfahren oder in meinem Kenntnisschatz. Verdi selbst ist dieses Jahr 25 geworden, also auch ein Nachwendekind. Unsere Vorgängerorganisationen, aus denen Verdi entstanden ist, die hatten natürlich auch in dieser Zeit große Herausforderungen, weil die Wende natürlich für die Leute im Osten zum Teil auch eine sehr gute Zeit, aber auch eine sehr unsichere Zeit. Habe ich auch meinen Arbeitsplatz? Was bedeutet das für mich jetzt? Wie kann ich mein Leben weiter finanzieren? Wie verändert sich meine Arbeitswelt? Und da waren Gewerkschaften auch damals wichtige Player, genauso wie heute, wenn es darum geht, gemeinsam mit den Beschäftigten die Bedingungen so zu gestalten, dass ein Arbeiten und ein Leben in Würde einfach funktioniert.
Und merkst du denn heute in euren Strukturen immer noch so einen Unterschied zwischen Ost und West? Also vielleicht auch in eurer Aufstellung?
Also in unserer Aufstellung vielleicht gar nicht so sehr. Ich bin viel im Austausch mit meinen Kolleginnen auch im Osten, wo wir das natürlich spüren und auch sehen und erkennen. Es gibt eine deutlich geringere Tarifbindung im Osten. Da auch bei den Strukturen, bei den betrieblichen Interessensvertretungen kann man da auf jeden Fall auch Unterschiede erkennen. Das ist im Westen oder auch bei uns in Baden-Württemberg, wenn wir schauen, das ist einfach das viele Betriebsmittel, viele Personalbittel. Da gibt es schon Unterschiede und wir haben immer noch auch in großen Flächentarifverträge betrieben, haben wir einfach unterschiedliche Bezahlung. Und da gibt es einfach weiterhin einen spürbaren Unterschied zwischen Ost und West. Und das tatsächlich jetzt 37 Jahre später, das ist für uns klar, das muss sich ganz dringend verändern.
Genau, das ist ja auch sozusagen auch noch so eine Kontinuität seitdem, weil die Gewerkschaft war ja sozusagen auch ein Gegenspieler von der Treuhand. Immer wenn die sozusagen ein Werk schließen wollte, haben die Gewerkschaften versucht, die Belegschaft zu organisieren und diesen Standort zu halten. Oder damals ging es ja auch darum, damals schon sozusagen Westlöhne auch im Osten zu etablieren. Das ist vielleicht so ein kleiner geschichtlicher Abbruch. Christoph, da möchte ich die Perspektive wechseln. Ne? Ihr habt ja sozusagen ein Autohaus, das ihr führt, jetzt schon in zweiter Generation. Wie ist denn die Geschichte eigentlich? Weil ne, damals war man ja eigentlich nicht selbstständig in der DDR. Wie ist deine Familie dazu gekommen? Was gab es da für Umstände?
Ja, danke für die Frage. Ich war 11 Jahre, als die Mauer gefallen ist und damit bin ich eine Dekade älter als Maike. In dieser Zeit haben meine Eltern ihre Trabantwerkstatt einfach gegründet in der DDR. Möglich ist das also gewesen. Es gab wenige Selbstständige, aber es gab Unternehmer im früheren östlichen Bundesgebiet, das es dann später geworden ist. Wir sind also Arbeitgeber seit 1982. Und die Verbindung aus beiden Systemen, selbstständig hier und unternehmerisch tätig da, ist, glaube ich, schon ganz spannend. Und daraus erklären sich, Maike, viele von den Unterschieden, die du gerade auch angesprochen hast, die es bis heute gibt. Die Rolle des Arbeitgebers, das Selbstverständnis des Arbeitnehmers, das sind Fragestellungen, die reichen weit in die Geschichte zurück. Und dafür haben wir heute Morgen keine Zeit. Aber wenn man diesen Ost-West-Unterschied aufmacht, dann würde ich sagen, dass es schon einen großen Unterschied macht in der Frage der Sicherheit, die ich als Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber erwarte. In der Frage auch der Fürsorgepflicht. Das ist alles vielleicht sehr sozialdemokratisch formuliert, aber letztlich steckt das in dieser Geschichte einer Republik drinne, die zum Teil eben kommunistisch oder zumindest sozialistisch geprägt war. Und dann gibt's aber aus meiner Sicht auch wieder riesige Gemeinsamkeiten, unternehmerische Verantwortung. Die richtet sich immer ganz stark nach Zeit und Ort aus, aber am Ende ist sie letztlich doch sehr identisch. Man übernimmt Verantwortung für Wertschöpfung und eben auch für Arbeitnehmer.
Und glaubst du, es gibt so einen Unterschied im Unternehmertum in Ost- und Westdeutschland, die immer noch so durch die DDR geprägt wird? Also ist es dann, dass du sagst, na, was ich so aus meinem Umfeld wahrnehme, ist, dass in Ostdeutschland vielleicht mehr Verantwortung übernommen wird, weil durch diese DDR-Prägung des, ne, man ist so gesellschaftlich füreinander da, oder hast du da auch in den 90ern so einen Shift gesehen, dass sozusagen der Kapitalismus dann auch übergegriffen hat? Weil man dir sagt ja in Ostdeutschland auch oft so dieses, na, ganz schnell war so diese nachbarliche Solidarität, die war ja dann auch schneller weg.
Ich habe zwar noch Primärerfahrung, wie angedeutet, aus dieser letzten DDR-Zeit, aber am Ende kann ich diese Frage so nicht aus Sicht der 90er beantworten. Da habe ich gerade mein Abitur gemacht. Wir haben hingegen fast schon ein Philosophieseminar in dieser Frage vor uns, wo man sich wirklich fragen muss, was bedeutet das eigentlich, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen? Und es gibt ja diese klassische Corporate Citizenship-Theorie, für die ich sehr, sehr brenne. Ich glaube, wir Unternehmensbürgerinnen müssen wirklich Verantwortung übernehmen. Und das hat natürlich mit einem Spannungsverhältnis aus Freiheit und Solidarität zu tun. Und ja, ich stimme dir zu, es wird hier Unterschiede geben. Aus meiner Primärerfahrung als kleiner Junge kann ich da aber nicht sagen, wie sich das anfangs initial verändert hat aufgrund dieser Systemverschiedenheit. Was ich aber sehr wohl wahrnehme, und das ist dann natürlich im Superwahljahr, ein Vierteljahrhundert später total wichtig. Ich nehme wahr, dass die Idee des Unternehmers in Ostdeutschland sich durchaus auch für Positionen der Ränder zu öffnen deutlich ausgeprägter ist. Also auf Deutsch, der Unternehmer, der Selbstständige in den neuen Bundesländern, der auch leitende Funktionen in der AfD innehat, ist aus meiner nicht repräsentativen Überzeugung deutlich weiter verbreitet als zum Beispiel in Baden-Württemberg. Und das hat Implikationen und Ursachen. Und ich glaube, eine Ursache hat mit Hörigkeit und mit dem Glauben, dass der Staat das eigentlich alles organisieren muss, zu tun, obwohl ja der Unternehmer eigentlich per se aus einer anderen sektoralen Gesellschaftslogik heraus denkt und arbeitet.
Maike, du hast gerade zugestimmt, sage ich mal, mit dem Ist das auch aus deiner Wahrnehmung, hast du das auch wahrgenommen? Weil bei mir war eher immer so ein gesamtdeutsches, wo ich immer so war, naja, das Unternehmertum, wo ist es denn jetzt im Kampf gegen rechts? Da gab es ein, zwei so Aufbäumungen und dann kam wieder der
Verband der FamilienunternehmerInnen, der dann gesagt hat, wir wollen jetzt mal uns der AfD gegenüber öffnen. Ich weiß noch, dass ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren die Diversity Challenge moderiert habe. Und da wurde schon aus diesen Kreisen gesagt, die Unternehmer müssen sich mehr für die Demokratie einsetzen. Wie ist das aus deiner Perspektive, Maike?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wenn Unternehmen das tun, müssen sie das wirklich ernst meinen. Warum ich nickend oder warum ich erkennend auch nun gesagt habe, ist, dass es ja natürlich eine spannende Beobachtung ist. Also ich kriege das von meinen Kollegen aus dem Osten auch mit, dass sich genau da die Kultur auch von Unternehmern verändert, dass die Positionierung sich irgendwie sich dem rechten Rand aufzuöffnen, auch für Herausforderungen in unserer Arbeit als Gewerkschaften bringt. Also wir haben in vielen Bereichen, wo so klar ist, da wird Gewerkschaftsarbeit im Betrieb ganz schwer, weil die Zugänge zu sind, weil man mit einer Kultur konfrontiert wird, die nicht mehr das ist, dass man auch sozialpartnerschaftlich oder dass man mit Gewerkschaften gemeinsam eine Arbeitswelt gestaltet, sondern dass da einfach ja die Brücken eingerissen werden und dass da wieder ein großes Gegeneinander passiert. Und ich finde, ich sitze gerade hier in Berlin auf dem Bundeskongress vom Deutschen Gewerkschaftsbund und man muss dann in diesem Raum ja doch feststellen, dass eigentlich sind die Gemeinsamkeiten der Kolleginnen und Kollegen in Ost und West sehr groß. Wir haben die gleichen Herausforderungen. Die sind alle konfrontiert mit einer großen Unsicherheit. Ja, mit der Frage, reicht mein Lohn? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Also wie schaffe ich diese Belastung, die Arbeit in den letzten Jahren durch Verdichtung auch gebracht hat, überhaupt noch zu tragen? Und das sind einfach gemeinsame Herausforderungen, die wir stehen und müssen wir eigentlich gemeinschaftlich angehen. Aber da auch so eine Politisierung von Unternehmern macht es dann auch im Osten schwerer und man guckt da dann immer hin und denkt sich, ah ja, da sind wir in Baden-Württemberg noch nicht mit konfrontiert, aber auch wir passieren die Dinge ja. Und dann müssen wir uns als Gewerkschaft natürlich auch bewusst, dass wir die Adressaten sind, um solidarisch und gemeinsam Lebensarbeitsbedingungen besser zu hinken.
Frage an euch beide. Glaubt ihr, dann kann man aus dem Inneren heraus, also ne, aus der Gewerkschaft heraus, aber auch aus dem Unternehmertum heraus, wie kann man dem denn entgegentreten? Also, dass sich so eine Unternehmerschaft nicht dem Rechtsaußenrand öffnet, aber auch eine Arbeiterschaft nicht dem Rechtsaußenrand öffnet, weil das, was man ja auch gesehen hat in Baden-Württemberg, ist, dass halt immer mehr ArbeiterInnen, das ist ein anhaltender Trend, die AfD wählen. Ich weiß nicht, wer anfangen mag. Vielleicht Christoph, dann haben wir wieder so einen Wechsel.
Wir sind in einem Bezirk tätig mit einem unserer Standorte, wo die AfD über ein Drittel der Mandate in der letzten Bundestagswahl gewonnen hat. Und wenn ich dann mit unseren Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch komme, dann kommen so Antworten wie, Christoph, ich weiß ja, dass du Genosse bist, aber ich wähle die AfD, weil ich möchte, dass die Atomkraftwerke wieder angeschaltet werden. Und so ist eine auch wieder fast philosophischer Spannungsbogen da, der aber hier, glaube ich, nicht hilft in der Beantwortung dieser Frage, sondern es muss ganz lokal, ganz präzise auf die Bedürfnisse, auf die vielleicht auch Ängste der Menschen runtergebrochen werden, was wir Unternehmerinnen und Unternehmer tun können, um Antworten auf die aus meiner Sicht riesige rechte Gefahr zu geben. Ich muss also fragen, was sind es denn für Gründe, die hinter dem Atomkraftwerk liegen, die du in der Wahlkabine für die AfD als Kreuzchen für Gründe anführst, dass es am Ende passiert, dass die AfD dein Kreuz bekommt. Also wirklich darüber zu sprechen, was die, ich hatte ja vorher schon mal die Worte Primärerfahrung angesprochen, was die eigentlichen Bedürfnisse meiner Kollegen und Kolleginnen sind und die Ängste. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und dafür müssen wir Unternehmer, und das ist nicht unsere Königsdisziplin, Verletzlichkeit zeigen. Wir müssen zeigen, dass auch wir nur Menschen sind, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der vor uns liegenden Phase nicht nur eine Tarifgemeinschaft, vielleicht ist das das falsche Wort, Maike, aber am Ende eben eine Gemeinschaft bei der Frage, wie hoch die Entgelte für abhängige Erwerbsarbeitsverhältnisse sind, bilden, sondern wir bilden natürlich auch eine Gemeinschaft der Staatsbürger. Und darüber muss gesprochen werden und Betriebskollektive sind der ideale Ort, weil sie vielleicht langsam einzigen Orte noch sind, an dem eine Blase durchstochen werden kann, die es an so vielen anderen Orten inzwischen gibt. In Betriebskollektiven müssen wir diese Gespräche auf Augenhöhe suchen und uns dabei auch öffnen. Dann haben wir eine gute Chance, den rechten Rand wieder dorthin zurückzudrücken, wo er hingehört, weit, weit am Rand.
Ich finde es ja auch wichtig, weil wir arbeiten ja auch in einem Kollektiv, wo wir Menschen beraten. Und in dem Zuge habe ich mir auch gedacht, na, eigentlich sind Betriebe die eigentliche Möglichkeit, Menschen über 35, die nicht mehr oder 30 im Bildungssystem stecken, irgendwie zu erreichen, auch auf einer demokratischen Ebene. Eigentlich müssten wir da viel größere Anstrengungen nehmen, dass UnternehmerInnen zum Beispiel sagen, wir machen hier auch, das ist der zweite Ort, wo wir unser Leben verbringen, die Arbeit. Da müssen wir eigentlich reingehen, um dort auch demokratisch Menschen weiterzubilden. Maike, wie siehst du denn das aus der Arbeiterinnenschaft?
Der perfekte Schulterschluss, liebe Maike, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich kann mich da anschließen, weil ich finde schon auch, also der Betrieb ist einfach ein Raum. Schauen wir uns eine Klinik an, schauen wir uns eine Werkshalle beim Daimler an. Da kommen so unterschiedliche Menschen zusammen aus jeglicher politischen Richtung. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern, sie haben unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Sie kommen zusammen und arbeiten zusammen und verbringen da ganz schön viel Zeit. Wenn wir März launchen, will er zukünftig, dass wir noch mehr Zeit im Betrieb verbringen. Das würden wir jetzt als Gewerkschaft gerne abwehren. Aber ja, die Kolleginnen und Kollegen lernen aber auch in Gewerkschaften demokratische Prozesse. Also wenn ich die Möglichkeit habe, einen Betriebsrat zu wählen, der meine Interessen vertritt gegenüber dem Arbeitgeber, dann lerne ich dort auch, wie ich gemeinschaftlich mit anderen Dinge zum Besseren bieten kann. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen das, was den Leuten gerade auch fehlt. Ich glaube, es herrscht eine total große Unmächtigkeit unter den Kolleginnen und Kollegen oder unter den Menschen, gerade aktuell, egal ob in Ost oder West, sich nicht mehr abgeholt fühlen, nicht mehr das Gefühl haben, man kann partizipieren an den politischen Entscheidungen, die da getroffen werden. Das passiert so über die Köpfe hinweg und das macht unsicher, das macht sauer. Und deshalb möchten wir als Gewerkschaft auch wieder noch deutlicher Raum geben, um Debatten auf Augenhöhe zu führen, um gemeinsam sich zu positionieren. Das ist eine große Herausforderung, die auf uns zukommt.
Ja, Christoph?
Im Prinzip sehen wir ja, wie die AfD mit zum Teil aus meiner Sicht wirklich perfiden, aber sehr wirksamen Mitteln die Idee der linken Parteien okkupiert und behauptet, sie würden Arbeitnehmerinteressen vertreten. Wir können hier natürlich radikal reingehen, einfach offen, ehrlich und direkt und Maikes Vorschlag aufnehmen und diese Stimmenanteile durch kluge Gespräche wieder zurückholen und dabei vielleicht auch aufdecken, dass wir die eigentlichen sozialen Interessen vertreten und nicht die anderen.
Und jetzt nochmal für mich, also ich finde es immer schlimm, wenn ich so Medienberichte höre, ja, die AfD ist so stark und ne und keine Ahnung. Wir reden viel zu selten darüber, dass die AfD eigentlich bis jetzt kein Bürgermeisteramt, ne, keine kommunale Wahl, eigentlich die ganze Zeit Wahlen aneinander verliert. Klar, sie nehmen vielleicht ein paar Prozente zu, aber eigentlich haben sie die Ziele, die sie sich gesetzt haben, oft dann doch nicht erreicht. Wenn wir uns jetzt Sonneberg und Pirna anschauen zum Beispiel, das sind ja sehr konkrete Beispiele. Naja, in Sonneberg hat der Sesselmann komplett verkackt, eigentlich das Krankenhaus ist zu, ne? Die Kita-Gebühren wollte eigentlich abschaffen, das hat auch nicht funktioniert. In Pirna muss man halt sagen, da geht überhaupt nichts voran. So, es ist jetzt nicht auch krass runtergeworfen, aber es geht auch überhaupt nichts voran. Also die Änderung, die sich die Menschen wünschen, passiert ja gar nicht. Aber was hat denn aus eurer Perspektive, wenn der AfD stärker wird, was hat das mit Arbeit und Wirtschaft zu tun? Wie seht ihr das? Wie verändert sich das Klima in dem Bereich?
Also bei uns in Baden-Württemberg kann ich jetzt noch nicht so viel darüber berichten, welche krassen Auswirkungen AfD-Politik in einer längeren Konsequenz auf regionale Politik hat. Was wir wahrnehmen, vor allen Dingen auch in die zugespitzte Debatte oder die zugespitzte Situation und die Kommunalfinanzen, Haushaltsberatungen, dass es dort natürlich immer wichtiger wird, auch Mehrheiten zu schaffen, um gewisse Dinge voranzutreiben, um Entscheidungen zu treffen. Wie finanziert sich eine Kommune? Welche Dinge werden finanziert? Und da braucht es Einigkeit in Gremien. Und das wird halt mit einer immer starken AfD, die da an vielen Stellen auch querschießt, wird es an vielen Stellen eine sehr große Herausforderung für Gemeinderäte, für Bürgermeister künftig, da auch eine Klammer drum zu bilden. Und für uns als Gewerkschaften ist klar, wer das politisch tut, Beschäftigte gegeneinander ausspielen möchte aufgrund ihrer Herkunft und irgendwie die Probleme im Vielfalt sieht, der schwächt am Ende ja dann tatsächlich einfach nur die Arbeitswelt und auch eine kommunale Arbeitswelt. Und deswegen, ja, es ist ein Problem, dass die AfD da auch vor Ort einfach immer aggressiver auftaucht.
Nur 60 Kilometer von unserem Standort im Berliner Speckgürtel entfernt hat gestern Abend ein AfD-Kandidat die Bürgermeisterwahl in Zehdenick gewonnen. Mhm. Insofern hat die Realität deine Frage schon überholt. Und ich kann mich da nur an der lieben Maike anschließen. Wir haben eine Situation, in der die Spannungen in unserem Team heute schon deutlich größer sind, als ich die noch vor 10 Jahren wahrgenommen habe. Einfach nur aufgrund von der Polarisierung, so würde ich das jedenfalls als Politikwissenschaftler auf der sekundären Ebene einschätzen und als Arbeitgeber bestätigen, weil die Spannungen in der Gesellschaft sich direkt in unsere Teams übertragen. Das ist das eine, und das andere ist wirklich die Beobachtung von Maike aus dem Alltag in den Gremien, ob jetzt konkret schon in Zehdenick als Bürgermeister in ein bestimmtes repräsentatives Amt gewählt oder einfach nur eine quertreibende Kraft in den verschiedenen Ausschüssen und anderen Orten unserer Gemeinden. Das ist eigentlich nur noch das Abschließen einer katastrophalen Entwicklung, ob ich dann da auch gewählt wurde oder nicht. Die Probleme entstehen deutlich früher und sind überall im Bundesgebiet heute schon da. In einer Gemeinde, mit der ich sehr viel zu tun habe, hier in den östlichen Bundesländern, ist es zum Beispiel so, dass die AfD-Kandidaten annähernd jede produktive Entscheidung des Bürgermeisters torpedieren, bereits 2-mal seine Abwahl betrieben haben. 2-mal hat die Gemeinde, alle Menschen in dem Dorf, sich gegen die Abwahl ausgesprochen und trotzdem wird jedes Mal wieder von vorne angefangen. Also als Unternehmer kann ich wirklich nur fragen, wie wollen wir denn Werte schöpfen, wenn wir uns nur noch in Kleinkämpfen zerreiben? Wir müssen hier wirklich aufpassen, dass der nächste Schritt wieder einer zurück in die Mitte ist.
Ja, ich will nochmal sagen, zu dem Bürgermeisterwahl gerade in Zehdenick, das ist ja heute rausgekommen. Ja, da haben sie jetzt mal gewonnen. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass es ganz viele andere Rathäuser gibt, die sie nicht gewonnen haben. Ich möchte da den Fokus drauf legen und nicht, dass sie dann so ein Ausrutscher ist, es passiert. Wir sollten das nicht außer Acht lassen und dass sie so nah drankommen, das ist wichtig. Aber wir müssen auch zeigen, dass sie Wahlen verlieren. Wir müssen uns die Kandidatinnen anschauen, die dagegen kandidiert haben und auch aufzeigen, warum haben die gewonnen und was machen die vielleicht anders als jetzt vielleicht auf Bundesebene oder auf einer Landesebene oder ne, Allgemeinkandidaten. Wir müssen voneinander lernen, wie wir da weiter vorgehen.
Auf der primären Ebene ist das sicher ein schöner Gedankengang. Auf der eigentlichen, dahinterliegenden, man kann es dann vielleicht auch umtauschen, sekundären Diskussionsebene, müssen wir uns aber überlegen, warum sie erst in die kommunale Konstellation kommen. Und da sind wir wieder bei der Arbeitswelt, bei der sozialen Infrastruktur, bei der Sicherheit von Beschäftigten, aber auch bei meiner Verantwortung als Unternehmer, dass es überhaupt dazu kommt, dass wir darüber diskutieren, dass Menschen ohne Konzept in ihren Wahlprogrammen direkte Wahlen gewinnen könnten, in den meisten Fällen noch konjunktiv. Wir müssen uns also wirklich über die Verteilung von Arm und Reich, über das Verhältnis von Sicherheit und von Solidarität und mir fallen weitere Spannungsverhältnisse ein, unterhalten und dann auch ehrlich machen, was das in einer Welt im Wandel für uns alle bedeutet, egal ob wir auf der einen Seite vom Tisch sitzen oder auf der anderen Seite.
Genau, und da gehen wir nämlich gleich weiter. Wir haben jetzt genug über die AfD geredet.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Wochenrückblick. Diese Woche zeigt einmal mehr, wie stark sich politische Dynamiken gerade auf kommunaler Ebene verschieben können. In Sachsen-Anhalt wächst vor der Landtagswahl am 6. September die Sorge über gesellschaftliche Polarisierung. Das katholische Bistum Magdeburg ruft deshalb gemeinsam mit Partnerorganisationen zur Initiative Bewusst Wählen auf. Der Appell, genauer hinschauen, Parteiprogramme lesen und christliche Werte stärker in politische Debatten einbringen. Die Kirche positioniert sich dabei nicht parteipolitisch, macht aber deutlich, dass Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt keine Selbstverständlichkeiten sind. Nach Baden-Württemberg, dort ist der Weg frei für eine Neuauflage von Grün-Schwarz. CDU und Grüne haben ihren Koalitionsvertrag gebilligt. Künftig soll Cem Özdemir Ministerpräsident werden, ein bundespolitisch bemerkenswerter Schritt für die Grünen. CDU-Landeschef Manuel Hagel übernimmt das Innenministerium und wird Vizeregierungschef. Die Koalition setzt damit auf Kontinuität, aber auch auf einen sichtbaren personellen Wechsel an der Spitze. Und dann nach Brandenburg. In Zehdenick hat die AfD erstmals eine Bürgermeisterwahl im Land gewonnen. René Stadtgewitz erreichte 58,4% bereits im ersten Wahlgang. Für die Partei ist das ein symbolisch wichtiger Erfolg. Gleichzeitig zeigt der Blick auf andere Kommunen in Ostdeutschland, die AfD scheitert vielerorts weiterhin bei Bürgermeisterwahlen. Oft auch deutlich. Die kommenden Stichwahlen werden deshalb genau beobachtet. Die zentrale Frage lautet, verfestigt sich der Trend oder bleibt Zehdenick die Ausnahme? Und damit nach Berlin. Dort kämpft die FDP wieder um den Wiedereinzug in den Senat und fordert einen radikalen Umbau der Verwaltung. Künftig sollen die Bezirke öffentlich miteinander verglichen werden, etwa bei Sauberkeit, Ordnung oder Geschwindigkeit der Verwaltung. Wer dauerhaft schlecht abschneidet, könnte Kompetenzen verlieren. Leistungsstarke Bezirke sollen belohnt werden. Die Idee dahinter, mehr Wettbewerb im föderalen Klein-Klein der Hauptstadt. Auch bundespolitisch lohnt der Blick zurück. Die Bundesregierung ist inzwischen seit einem Jahr im Amt. Die Bilanz fällt gemischt aus. Einige Vorhaben wurden angeschoben, anderes blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Erwartungen, die die Regierung teilweise selbst geweckt hatte. Und damit stellt sich zunehmend die Frage, kann Friedrich Merz Kanzler? Genau darüber sprechen wir später noch mit unseren Gästen.
Ich möchte mit euch jetzt an einem konkreten Fall, nämlich den Koalitionsvertrag, der am 5. Mai in Baden-Württemberg vorgestellt wurde von der neuen grün-schwarzen Regierung. Über den möchte ich jetzt reden. Maike, wie siehst du denn aus der Gewerkschaftssicht auf diesen Koalitionsvertrag?
Ich schaue als Verdi auf diesen Koalitionsvertrag und es gibt sicher andere Gewerkschaften, die da Dinge anders bewerten würden als ich. Also das ist ein grün-schwarzer Koalitionsvertrag, der auf jeden Fall in den Fokus stellt, dass wir in Baden-Württemberg für die weitigen transgenerationalen Herausforderungen stehen. Also das ist klar und da sind viele Dinge drin. Wenn ich da meine Kolleginnen von der Dinge Teil fragen würde, was sie dazu sagen, dann würden sie sagen, da steht bestimmt auch das eine oder andere geht drin, das jetzt aber halt eben auch greifen muss und dann auch tragen muss. Und wenn ich den jetzt aus Verdi-Sicht anschaue, dann würde ich sagen, da steht ganz, ganz viel drin, was halt alles irgendwie immer noch im Finanzierungsvorbehalt steht. Also es sind viele Überschriften. Wenn ich unsere Organisationsbereiche anschaue, wenn ich auf den öffentlichen Weg schaue, wo die Politik ganz konkret auch in der Verantwortung wäre, auch als Arbeitgeberin, dann steht da zu wenig drin, auch steht da nichts drin. Dann stellen wir uns die Frage, was wird sich wirklich verbessern für die Kolleginnen und Kollegen? Wie wollen sie die Herausforderungen wieder auch auf Klinieren und Zukunft tragen? Und das macht betroffen, weil wenn wir die nächsten Jahre auf der Demokratie stärken möchten, was ja oft dann auch als Satz immer wieder fällt, dann ist für mich klar, soziale Sicherheit ist da einfach das A und O und die Leute spüren eben ganz konkret vor Ort, ob ihre Community funktioniert, ob ich Futterwechsel habe, ob die Wiss fährt, ob ich eine Bücherei habe, ob es einen Schwimmbad gibt, wo ich mit meinem Kind nicht Schwimmbad machen kann. Und wenn das alle Dinge sind, die wir uns nicht mehr leisten können und nicht mehr kassieren können, weil zu wenig Personal da ist, dann manchmal schon so. All das hätte ich erwartet, dass es sich mal jetzt nicht mehr steht, dass der Kampf wird. Wir müssen Daseinsbesorge investieren, wir müssen Mitbestimmung stärken. Auch das ist ein Teil, der drin klar ist. Das macht die Dinge für die Kolleginnen sicher nicht besser.
Also stehen ja gerade industriepolitisch, wie du gesagt hast, ne? Also sie wollen sich auf Schlüsseltechnologien fokussieren, wir wollen diese Hightech-Strategie fahren, die im Wirtschaftsministerium angesetzt sind. Ne? Sie wollen den Förderdschungel, also ne, Bürokratieabbau, so wie wir es überall auch sonst kennen. Sie denken an das Auto der Zukunft, das aus Baden-Württemberg kommen soll. Innovation soll da reinkommen. Aber tatsächlich, wenn man sich das anschaut, was vielleicht positiv zu sehen ist, ist ja, dass sie mehr Frauen in die Erwerbsarbeit bringen wollen und da einen Fokus drauf haben. Sie wollen ausländische Abschlüsse leichter anerkennen lassen und dass die Kompetenz dabei beim Arbeitgeber liegt. Der muss gucken, ob jemand qualifiziert ist, bei ihm zu arbeiten oder nicht und nicht sozusagen von staatlicher Stelle. Und bei Jungen, da wollen sie sehr auf Qualifizierung setzen und dass auch wenn Leute das Schulsystem ohne Schulabschluss verlassen, dass da was rausgeht. Für dich, Christoph, wenn du dir das anhörst, so aus Unternehmerinsicht, dieses Bürokratieabbauen, das ist alles aber nicht so wirklich mit Zahlen unterlegt. Das ist auch nicht ausfinanziert, sondern es ist eher so ein, ja, es klingt ein bisschen wie so eine Wunschvorstellung, dieser Koalitionsvertrag. Glaubst du, wir können uns sowas heute noch leisten? Oder brauchst du als Unternehmer auch eine konkrete Richtschnur, wo du sagen kannst, wenn ich sowas lese, muss ich wissen, wie richte ich mein Unternehmen in Zukunft aus?
Da sind ja Fragen für einen weiteren Podcast von 45 Minuten drin. Und das wäre nur meine Antwort. Gleichwohl sehe ich, dass im Bereich Bildung und Inneres Schulen gestärkt werden sollen. Hier sollen angeblich durch Andreas Jung im Kultusbereich neue Akzente in Baden-Württemberg gesetzt werden. Aber was mich natürlich auch besonders begeistert, ist, dass die Klimaneutralität bis 2040 hier weiter im Zentrum steht. Die Transformation zur E-Mobilität wird scheinbar wirklich ernsthaft, zumindest jetzt erstmal im Koalitionsvertrag erwähnt. Und das ist zumindest dann auch die Verbindung zu deiner abschließenden Frage. Wir brauchen als Unternehmer Investitionssicherheit. Und wenn ich mein Autohaus in der ostdeutschen Provinz in Richtung Verkehrswende und neue Mobilitätskulturen umbaue, wo wir wirklich aus Autohäusern Transformationsagenturen für ein anderes Mobilitätsverständnis machen möchten, dann kann ich nicht investieren, wenn ich gefühlt 3 Tage nach den entscheidenden Entscheidungen auf europäischer Ebene zum Verbrennerverbot 2035 in Deutschland dann schon wieder die Abkehr sehe. Da kann ich als Politikwissenschaftler, der ich von Haus aus bin, total begeistert dialektisch diskutieren, warum man sich diese Ideen auf die Fahnen schreibt, als CDU zum Beispiel. Aber das passt dann irgendwie nicht zu dem, was ich als Unternehmer leisten muss. Und deswegen ist mir die Bürokratieabbauperspektive schon auch wichtig. Aber als ostdeutscher Inhaberunternehmer möchte ich auf die Bedeutung von Subventionen und staatlichen Investitionen an dieser Stelle, weil wir dann eben doch nicht 45 Minuten Zeit für den zweiten Podcast haben, hinweisen. Wir müssen als Unternehmer mit staatlichen Mitteln dabei unterstützt werden, auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern, Arbeitnehmerinnen und anderen Beschäftigten zu diskutieren über die Herausforderungen einer Welt, die vor einer großen Transformation steht. Und da sehe ich in Baden-Württemberg im Koalitionsvertrag viele gute Ansätze, zum Beispiel die Stabilität durch Partnerschaft. Es soll angeblich ein grundsolides Schaffen, ich zitiere, das passt ja vom Verb her und vom Substantiv total gut nach Baden-Württemberg, ein grundsolides Schaffen mit Partnerschaften auf Augenhöhe im Zentrum stehen. Schauen wir mal, was bei rauskommt.
Maike, fühlt ihr euch in Baden-Württemberg als Partner auf Augenhöhe? Weil es steht ja sozusagen ein Satz drin, dass man an der Tarifgemeinschaft sozusagen festhalten möchte. Wenn ich mir jetzt den Koalitionsvertrag zum Beispiel in Rheinland-Pfalz anschaue, dann steht da auch drin, dass man an der Tariftreue festhält. Ne? Da ist man so ein bisschen konkreter. Also ist das der Unterschied, SPD regiert mit und die Grüne hat da vielleicht nicht so ein Auge für die Arbeitnehmerinnenschaft?
Also wir legen jetzt ja mit einer neuen Landesregierung, einem neuen Koalitionsvertrag, da haben wir auch viele, viele Wechsel unter den Köpfen, legen wir zu. Ich bin natürlich zuversichtlich, dass wir uns da zukünftig auf Augenhöhe begegnen, dass wir gemeinsam die Themen bewegen. Aber es ist natürlich in dem Beispiel jetzt zum Beispiel Tarifbindung, arbeite ich in Ludwigshafen so oder lebe da, schaut meine Stadt danach, dass öffentliche Aufträge auch an tarifgebundene Unternehmen gehen. Gehe ich über die Brücke rüber nach Mannheim, sieht es nicht mehr so aus. Wir würden uns das natürlich wünschen, dass das konsequenter verfolgt wird, weil klar ist, also wir möchten doch alle, dass die Steuergelder, die wir bezahlen, dass da irgendwie gute Arbeit hintersteckt. Und da hat natürlich eine Handelmöglichkeit auch dafür zu sorgen, dass es gute Arbeit gibt. Und das könnte sie mit genau diesen Regelungen auch tun. Und ja, das wäre wünschenswert. Und das wäre vor allen Dingen, glaube ich, auch wichtig, denn Politik kann hier mit Beispielen auch vorangehen und kann auch wieder Unternehmerinnen und Unternehmern positive Signale setzen, indem sie sagen, wir achten darauf, dass man von Arbeit nicht leben kann. Das wäre schon was. Wir sehen sonst, dass Beschäftigte gewerbt werden und dass die Qualität öffentlicher Leistungen einfach weiter massiv abnehmen wird und geschlechter geputzt wird. Denn nun nicht mehr so oft abgerollt wird.
Und Christoph, wenn wir jetzt nochmal auf die Arbeitgeberseite schauen, du redest ja auch von unternehmerischer Verantwortung. Ist es wirklich so schwer für dich, gerade Tariflöhne zu zahlen? Würde dich das in den Ruin treiben, wie es ja manche UnternehmerInnen immer wieder betonen? Oder wie ist da deine Perspektive drauf? Beziehungsweise was brauchst du, damit du das eigentlich einhalten kannst?
Als Unternehmer mit nur rund 40 Angestellten bin ich nicht tarifgebunden unterwegs und das ist sicher eine wichtige Ausgangsüberlegung, wenn ich jetzt antworte. Gleichwohl ist es so, dass ich davon überzeugt bin, und das spiegelt auch die Koalitionsverhandlungen, wie ich sie aus Brandenburg in Stuttgart beobachten konnte, wieder, dass wir zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interessen einen Ausgleich finden. Und das wird gerade im Bereich Arbeitnehmer, Arbeitgeber auch immer mit dem Arbeitsentgelt zu tun haben. Es ist zugleich die Brücke zu meinem Plädoyer von eben, dass wir unterstützt werden müssen auf dem Weg von staatlicher Seite. Das kann durch ESF-Fördermittel passieren, wenn sie auf unseren Wirtschafts- und Unternehmenszweck runtergebrochen werden. Das kann durch Kooperation vor Ort mit der Handwerkskammer passieren. Wenn ich im Bereich Flüchtlingsintegration viel ausbilde, dann bin ich auf Verantwortungsgemeinschaften angewiesen. Ich kann Bereiche im Bereich Deutsch lernen oder auch Sekundärtugenden nicht immer selber vermitteln in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Die Frage, die hier auch mit unserer Verdi-Kollegin am Tisch diskutiert wird, ob die tarifgebundenen Löhne von mir bezahlt werden könnten, ist wichtig. Ganz konkrete Antwort, ich könnte auf Tarifniveau nicht zahlen, dann wäre ich insolvent nach einigen Monaten. Aber es ist meiner Meinung nach eben nur eine von vielen Fragen. Viel wichtiger ist, dass wir Verantwortungsgemeinschaften und Stakeholder-Netzwerke für die vor uns liegende Transformation gründen, die zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und anderen gesellschaftlichen Anspruchsgruppen produktive Ausgleiche und Gemeinschaftslösungen mit Kompromissen finden.
Maike, wie schaust du da drauf?
Naja, der Tarifvertrag ist unser Ding. Ich finde, wir haben vorher über demokratische Prozesse gesprochen. Und ich finde, genau das ist eine der Dinge, wo Kolleginnen und Kollegen bei uns auch immer wieder sagen, okay, ich habe erfahren, wie es funktioniert, auf mehreren unterschiedlichen Ebenen über einen Prozess, über einen längeren Zeitraum auch Entscheidungen mitzutragen und sie mitzugestalten. Deswegen würde ich natürlich mir wünschen, dass wir auch im Osten mehr Betriebe haben, die tarifgebunden sind. Und wenn man das mit gemeinsamen Beschäftigten aushandeln kann, auch mit seinem Gegenüber, den Unternehmer, um zu sagen, was ist denn möglich? Wie können wir uns aneinander reiben? Wir sind ja aufeinander angewiesen als Unternehmer und als Beschäftigte, wenn wir aneinander funktionieren werden. Deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass mehr Kolleginnen und Kollegen diesen Genuss eines demokratischen Prozesses auf dem Weg zu einem guten Tarifvertrag hin erfahren dürfen, egal ob im Westen oder im Osten.
Der Tarifvertrag ist ja auch nochmal das eine, aber mich interessiert immer, weil wenn man sich die Unterhaltung anhört im Großen und Ganzen, dann klingt das immer so, als könnten Unternehmer das auf gar keinen Fall tun. Also ich meine, ich bin jetzt in einem ganz anderen Bereich, dem Medienbereich, und da wird uns auch immer gesagt, ja, man kann das und das nicht zahlen. Ich weiß aber auf anderen Ebenen, da wird dies und jenes gezahlt. Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich nicht geht oder ob tatsächlich, also ich weiß ja nicht, wie das in deiner Erfahrung ist, in deiner Arbeitserfahrung, was du so mitbekommen hast, oder ob dann halt doch in die eigene Tasche lieber gewirtschaftet wird, als zum Beispiel die Arbeit leisten, mehr zu zahlen. Also ne, jetzt nicht, Christoph, auf dein Beispiel gesehen, aber wie ist denn das denn so im Allgemeinen so, Maike?
Also ich glaube, wir haben die Debatte ja bei jeder Tarifverhandlung, dass dann Kohle nicht da ist. Und am Endeffekt einigen wir uns an einem Verhandlungstisch in dieser Tarifauseinandersetzung auf Bedingungen, die für beide Parteien tragbar sind. Und natürlich sehen wir auch, es gibt Flächentarifverträge, es gibt Branchentarifverträge, da trifft das andere. Nehmen wir jetzt mal bei uns ein Beispiel aus Baden-Württemberg. Ja, vor vielen Jahren haben wir darum gekämpft, auch einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag der Friseurhandwerk zu finden. Und ich sag aber, wer diesen Tariflohn dann nicht bezahlen konnte, der konnte seinen Mitarbeitern auch kein guter Chef oder keine gute Chefin sein oder der auch kein guter Unternehmer. Wer seine Leute so ausbeutet und dann in der Konsequenz vielleicht auch diese in den Bereichen immer noch sehr niedrigen Tariflöhne nicht bezahlen kann, der muss sich dann vielleicht einfach eher die Fragen stellen, ist es okay, dass gewisse Unternehmen vielleicht da nicht überlegen, wenn sie das Mindeste nicht mitgeben können, was im Tarifberg dann auch drinsteht. Und wir haben natürlich ja kein Interesse daran, Unternehmen ausbluten zu lassen. Ich habe es gerade eben gesagt, es sind Zusammenspiele. Wir existieren als Arbeitnehmerinnen gemeinsam mit Arbeitgeberinnen. Und braucht man einander, wenn man es so sagen möchte.
Aber wenn wir uns zum Beispiel die Deutsche Bahn angucken, ne, also das ist ja zum Beispiel so ein Beispiel, das ich nie verstehe. Wie kann es sein, dass da oben Millionen Gehälter ausgezahlt werden? Oder bei VW war es ja genau das Gleiche. Die bauen die Scheiße. Das war unternehmerische dumme Entscheidung. Natürlich. Und am Ende sollen die ArbeiterInnen immer dafür bluten. Wenn ich dann hätte mal, ich glaube, da können halt viele Menschen nicht verstehen, wie kann das gerecht sein in dieser Gesellschaft.
Und ich glaube, das ist halt einfach ein Unterschied, ob ich ein Unternehmen oder einen Laden habe, wie Christoph den hat, mit 40 Leute, oder ob ich ein Unternehmen führe mit 40.000 Leuten. Und im Unternehmen mit 40.000 Leuten, da gibt's natürlich Leute, die unendlich viel Geld verdienen. Und da sag ich, das steht ihnen zu. Und wenn sie weiter in diesen Positionen sind, wo sie sich diese Gehälter zusprechen und sagen, das ist das, was ich verdiene, dann kann ich durchaus verstehen, auch wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen, ich verdiene aber auch mehr Geld. Ja, und da sind wir dann ja in einer ganz anderen Situation. Und da würde ich sagen, politisch müssen wir an den Punkt kommen, wer in solchen Unternehmen so viel Geld verdient für seinen Job und damit ein unendliches Vermögen anhäufen kann, dass ja ein normaler Arbeitnehmer, eine normale Arbeitnehmerin niemals im Leben auf eine Ansatzweise erreichen kann. Ja, und aber Teil dessen ist, indem sie eben mit ihrer Arbeitskraft dafür gesorgt haben, dass jemand auch sehr viel verdienen darf. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen sich darum kümmern, dass es Regelungen gibt, Gesetze, die auch Vielverdienerinnen dazu zwingen, sich an unserem Gemeinwohl zu beteiligen, dass zumindest die Lebenswelt besser ist, wenn es die Arbeitswelt an vielen Stellen lebendig ist.
Christoph, ich gebe die Frage mal an dich weiter, weil was ich gerne noch verstehen würde, ist, du hast ja gesagt, dass du keine Tariflöhne zahlst. Hat das was mit der Ost-West-Struktur zu tun oder was fehlt, damit das möglich wäre? Ist das auch einfach gerade die schlechte Konjunkturlage? Ich bin ja jetzt wirklich kein wirtschaftlich beflissener Mensch, aber ich möchte gerne besser verstehen, warum das manchmal nicht funktionabel ist.
Wir diskutieren jetzt schon einen beträchtlichen Teil unserer Podcast-Zeit hier über die Lohnstruktur. Und das ist, Maike, wirklich ein entscheidender Punkt für mehr Gerechtigkeit. Es ist aber, das wurde schon angedeutet, ich packe das mal in zwei Überschriften, eine Shareholder- und eine Stakeholder-Diskussion. Das macht einen Riesenunterschied, was für eine Ökonomiesituation wir gerade haben. Und das ist auch schon darauf hingewiesen worden, dass ich als Inhaberunternehmer viel mehr den Anspruchsgruppen um mich rum verpflichtet bin, als das in größeren Konzernen, die einer Shareholder-Logik unterliegen, der Fall ist. Gleichzeitig möchte ich mich der Frage, Dennis, auch gar nicht entziehen und ich beantworte sie auch gleich, aber ich möchte euch nur mal vier Themenbereiche, die man miteinander verknüpfen kann, aber die eben auch riesengroße gesellschaftliche Herausforderungen mit sich bringen, andeuten. Das ist KI, Digitalisierung im Allgemeinen, der Umbau unserer Medienstruktur in Richtung sozialer Medien im Speziellen und dann natürlich die Frage, ob wir es schaffen, in angemessener Zeit die Netto-Null zu erreichen im Bereich Verbrauch fossiler Rohstoffe. Diese vier riesigen Themenbereiche, KI, Netto-Zero, soziale Medien, Digitalisierung, das ist eine so große Aufgabe, dass wir als Unternehmen es schaffen, den nächsten Schritt zu gehen, den Anschluss nicht zu verlieren, dass ich ohne Frage bei einer gerechten Bezahlung einen Schwerpunkt nach wie vor sehe. Aber das ist anders als vor einigen Jahrzehnten in der alten bundesrepublikanischen Wirklichkeit der sozialen Marktwirtschaft nicht mehr die einzige oder eine von zwei oder drei Herausforderungen. Wir stehen jetzt vor Herausforderungen, die wir nur im Schulterschluss schaffen werden. Und daher würde ich sagen, Dennis, ich kann zum Teil die Tariflöhne hier vor Ort nicht zahlen, weil ich in Ostdeutschland zu Hause in meiner freien Kfz-Meisterwerkstatt, wir sind als Autohaus nicht an einen großen Hersteller gebunden, weil ich da gar nicht die Stundenverrechnungssätze gegenüber dem Kunden aufrufen kann, der auf der anderen Straßenseite aufgerufen wird. Sie passen nicht zusammen, Angebot und Nachfrage. Die Voraussetzungen, die ich brauche, um anders bezahlen zu können.
Okay, also heißt es, in Ostdeutschland fehlt so ein bisschen die finanzielle Stärke auch einfach der BürgerInnen, die ja wiederum mit einem Mindestlohn ja auch wieder angehoben werden würde, damit du dann am Ende sagen kannst, das kann ich von den Leuten auch verlangen. Und das finde ich auch interessant, weil meine Mutter ist Friseurin und sie erzählt das auch. Ihr Problem ist halt, dass sie vor allen Dingen ältere Menschen hat und seit Corona müssen sie halt immer die Preise anheben, was dazu führt, dass weniger Leute kommen und auch nicht mehr so oft zum Friseur kommen. Und sie das wiederum als Friseurbetrieb belastet, dass es eine Schwierigkeit ist. Also es ist nicht so dieses ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, das gibt es ja so gar nicht. Und wenn wir jetzt mal von der Landesebene auf die Bundesebene schauen, ne? Was braucht ihr denn eigentlich da, um, also ne, eigentlich hat ja Merz, der ist jetzt ein Jahr in der Regierung, hat uns versprochen, alles wird sich ändern, die Wirtschaft wird ansteigen, er halbiert die AfD. Irgendwie ist ja nichts wirklich davon eingetroffen. Besser gemacht hat das jetzt noch nicht. Bin auch immer dafür, dass wir ein bisschen Nachsicht walten lassen und gucken, da sind ja noch ein paar Jahre, dass die, was da passiert. Aber wie schaut ihr denn auf die Bundesebene, was Wirtschaft und Arbeit zu tun hat? Was fehlt euch da eigentlich? Was müsste da jetzt vorangeschoben werden?
Boah, da gibt es 1000 Punkte, die jetzt vorangeschoben werden sollten.
Was sind deine wichtigsten?
Also ich glaube, vor allen Dingen geht es darum, also wenn ich aus gewerkschaftlicher Perspektive gerade drauf schaue, die Beschäftigten, sie leiden unter steigenden Preisen, sie haben hohe Mieten, Zukunftsangst durch Transformation. Also da sind so viele Dinge, die gerade eine sehr große Unsicherheit schaffen. Also ziehen wir mal Druck am Arbeitsplatz. Und für uns ist klar, es bräuchte jetzt eigentlich, und das wäre ein wirklich wichtiges Signal, dass man soziale Sicherheit in den Fokus stellt. Dass klar ist, der Staat trägt uns. Wir kümmern uns darum, dass du zur Arbeit gehen kannst, dass mehr Frauen arbeiten gehen können, dass es möglich ist, dass Familien sich ein gutes Einkommen auch nach Hause bringen können, weil der Kita-Platz nichts kostet zum Beispiel, über den man sich dann Gedanken machen muss, wie man den jetzt bezahlt oder ob man zu Hause bleibt. Dass klar ist, dass die Kinder einen guten Schulplatz haben, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wie komme ich zur Arbeit, wenn ich weiß, es fährt ein Bus, auch wenn ich mir kein Auto bei Christoph kaufen kann. Aber ich weiß, ich komme zur Arbeit. Also das sind ja die Dinge, wo ich sage, es müsste jetzt einfach massive Investitionen in die öffentliche Infrastruktur geben und nicht das, was da gerade blüht, nämlich einen massiven Abbau in diesen Bereichen, der den Leuten noch ein größeres Unsicherheitsgefühl geben wird, der sie ja auch vielleicht sogar noch weiter das Vertrauen in die Politik verlieren lässt.
Christoph, die Gleichfrage an dich.
Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Wir haben jetzt ein Jahr der Koalition in etwa hinter uns. Wir haben die, ich nenne sie mal, große Koalition als Realität unserer aktuellen Gegenwart. Wir müssen jetzt aber eben auch wirklich effektiv gemeinsame Sache machen. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir vor riesigen Herausforderungen stehen. Viele von denen haben wir jetzt inzwischen skizziert. Gerade auch die globalen Herausforderungen. Und da plädiere ich als Unternehmer für Investitionssicherheit, für das Einhalten der Voraussetzungen, unter denen gleich am Anfang der Koalition vor etwa einem Jahr die großen Sondervermögen aufgenommen wurden. Es darf in den Haushalten nicht umgeschichtet werden. Wir dürfen nicht das eine Haushaltsloch mit dem anderen stopfen, sondern müssen wirklich die tausenden Brücken in Deutschland reparieren, die Schulen instand setzen. Und das sind nur die zwei ersten Punkte, die mir einfallen auf einer langen Liste. Wenn wir das tun, dann vermitteln wir in alle Bereiche der Gesellschaft eine gewisse erste zumindest Stabilität, die notwendig sein wird, um mein anfangs gesetztes Thema des Zurückdrängens der Ränder an den Rand auch wirklich umsetzen zu können. Und hier ist es natürlich, das ist schon angedeutet worden, schwierig, wenn der Bundeskanzler in der einen Rede das eine und in der nächsten Rede das andere sagt. Stabilität beginnt natürlich gerade auch vor dem Themengebiet Investitionssicherheit mit einer gewissen geraden roten Linie. Und die ist mir in der Tat aktuell ein bisschen zu schief und krumm.
Ist Friedrich Merz der richtige Kanzler für die Situation gerade, wenn man sich anschaut, dass er ja auch immer wieder sich unnötig Ärger einhandelt mit der Bevölkerung, wenn er sie als zu faul bezeichnet, wenn er eine krebskranke Frau sehr harsch zurechtweist, ohne ein Fünkchen Empathie zu zeigen, dafür, dass sie sagt, sie kann sich ihre Beerdigung nicht leisten und die Bundesregierung würde sich größere Gehälter sozusagen geben lassen. Schafft man so den Zusammenhalt, den es eigentlich in der Gesellschaft gerade braucht, um durch diese schwierige Zeit durchzukommen?
Ich habe als Genosse und Unternehmer 2025 als Genosse intensiv Wahlkampf für Robert Habeck gemacht, weil ich glaube, er wäre der ideale Bundeskanzler in der heutigen Zeit. Und das könnte ich jetzt hier in einem weiteren Podcast detailliert begründen. Weil wir uns unseren Bundeskanzler aber nicht backen können und er nun mal Friedrich Merz heißt, bin ich davon überzeugt, er ist der Richtige. Auch hier könnte man einen weiteren Podcast machen, um zu validieren, ob das richtig oder falsch ist. Aber Stand der Dinge ist, er ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn es heute Neuwahlen geben würde, dann würde die AfD stärkste Kraft werden. Wir müssen jetzt die Wertschöpfung, den sozialen Zusammenhalt und die ökologische Transformation nach vorne treiben mit dem Personal, das wir heute haben. Und nicht im Wolkenkuckucksheim oder im Elfenbeinturm nach neuen idealen Lösungen suchen.
Maike, wie schaust du da drauf?
Also, ich kann mich da anschließen. Ich glaube, Friedrich Merz hätte als Bundeskanzler jede Menge Möglichkeiten, der richtige Bundeskanzler für die Leute zu sein, wenn er sehen würde und anerkennen würde, welche Leistungen die Menschen hier tagtäglich auf dieses Land liefern. Und wenn er erkennen würde, was sie jetzt brauchen. Ich glaube, Menschen merken einfach, wenn Politik widersprüchlich wird. Und das passiert gerade an vielen Stellen. Und ich glaube, er hätte die Option und die Möglichkeit. Er ist morgen zu Gast bei uns hier auf dem DGB-Bundeskongress. Ich bin sehr gespannt, welche Themen er mitbringt und ob er es schafft, die Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaftsmitglieder, die hier versammelt im Raum sind, mit klaren Linien und mit dem Erkennen ihrer Lebens- und Arbeitsrealitäten für sich zu gewinnen. Es wäre eine Chance.
Da bin ich auch gespannt. Und dann noch meine allerletzte Frage an euch. Wir kommen jetzt auf die Schlussgerade. Wir kommen nämlich in die Kategorie Phrasendrescher. Habt ihr eine Phrase mitgebracht aus Wahlkämpfen, aus der Politik, die ihr nicht mehr hören könnt? Christoph.
Wir müssen jetzt gemeinsam stark sein. Das wird in der einen oder anderen Weise immer wieder formuliert. Das ist richtig. Aber wir müssen es dann auch mal tun. Und als Unternehmer bin ich der Meinung, wir sollten es einfach anpacken, anstatt immer nur drüber zu sprechen.
Maike?
Ich hatte über den ähnlichen Punkt nachgedacht. Allerdings hätte ich eine andere Schlussfolgerung gehabt. Aber für mich, also weil ich finde, die Leute packen schon ordentlich an. Ja, bei vielen Stellen tun sie das auch über ihre Maße hinaus. Aber ich finde, es wird viel darüber gesprochen, dass wir jetzt unsere Demokratie stärken müssen. Und das höre ich einfach jetzt schon sehr lange und wir erkennen, was da an den rechten Rändern passiert, ja. Deshalb, für mich ist klar, die Politik muss jetzt wegweisende Investitionen oder wegweisende Entscheidungen treffen und auch investieren, bisherfalls auch schon gesagt, in Schulen, in Krankenhäuser, in Verkehr. Sie müssen dafür sorgen, dass Menschen erkennen, ihre demokratische Wahl, die sie getroffen haben, sorgt dafür, dass sie ein gutes Leben haben. Und deshalb muss die Politik da jetzt einfach liefern und darf nicht immer diese Frage dreschen.
Okay, dann danke ich euch beiden für das Interview. Danke, dass ihr euch so früh heute und du vor dem DGB-Bundeskongress noch zur Verfügung gestellt habt. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr. Wir sehen uns bestimmt mal wieder auf der einen oder anderen Veranstaltung. Ja, habt doch eine schöne Zeit heute.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, das war's auch schon wieder mit Mauerecho. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges Neues mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Und wir reden in 2 Wochen dann über Soziales und Demografie. Glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema in Zeiten, wo ja die Regierung genau den Sozialstaat an vielen Stellen angreift. Wenn ihr dazu Fragen habt für die BürgerInnen-Fragestunde, dann schickt die uns gerne per Nachricht oder per Sprachmemo an die 01575 587 5373 oder schreibt uns an mauerecho@taz.de. Wir sind wieder in 2 Wochen am Donnerstag draußen. Schickt uns auch gerne Kritik und Feedback. Ich bedanke mich wie immer bei unserem Sounddesigner Sebastian Jautschus und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.